Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, das Wort mit euch heute zu teilen. Vielen Dank. Herzliche Grüße an Marzahn. Wir feiern euch, wir lieben euch und wir laden euch so richtig ein, mit hineinzugehen. Auch alle, die am Livestream sind. Es ist ein wunderbarer Gottesdienst. Wir sind in der Predigtreihe Der dritte Himmel. Als ich das gehört habe, fand ich schon, wow, echt cooles Thema. Der dritte Himmel, die geistliche Welt. Das ist, was wir, wonach wir uns sehnen. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Und ich dachte, ich steige mal gleich ganz steil ein mit euch. Ich liebe dieses Buch. Es lohnt sich wirklich von Anfang an zu lesen, von vorne bis hinten. Und wir steigen ganz hinten ein. Wir steigen gleich im letzten Kapitel ein. Ich habe die Bibelstelle nicht ganz abgedruckt, weil sie länger ist. Das heißt, ihr könnt gerne mitlesen, ihr könnt eure Bibel euch schnappen. Aber es ist so eine Bibelstelle, wo wir hineintauchen in das, was Johannes erlebt. Er hat eine krasse Offenbarung über die Himmelswelt. Und wir steigen da mal an eine Stelle ein. Das ist Offenbarung, das ist das letzte Kapitel der Bibel. Offenbarung 22 und wir lesen die Verse 1 bis 9. Du kannst diese Bibelstelle richtig auf dich wirken lassen. Manchmal hilft mir das auch einfach, die Augen zuzumachen und es zu empfangen, was Johannes empfangen hat. Und da heißt es, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf den Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen stehen. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er sprach zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte des Buches. Bete Gott an. Bete Gott an. Das fasst so viel zusammen. Also wenn du Einblicke in diese geistliche Welt bekommen möchtest, wenn du einen Zugang in die geistliche Welt willst, bete Gott an. Wenn du wie Johannes gerade die krasseste Offenbarung bekommen hast, die Endzeit-Story vor dir ausgerollt wurde, ändert sich nichts. Bete Gott an. Und es muss so eine krasse Situation gewesen sein, dass Johannes den Engel, der vor ihm war, anbeten wollte, der so heilig war, aber dieser Engel sagt, nee, bete Gott an. Bete Gott an. Der Schlüssel, der Zugang, und das glaube ich von ganzem Herzen, wenn wir mehr von diesem dritten Himmel wollen, wenn wir mehr von dieser Herrlichkeit wollen, Einblicke in die geistliche Welt, lasst uns Gott anbeten. Und ich möchte da einiges zu sagen. Und Anbetung ist so mein Herzthema. Und ich sage gleich vorneweg, ich könnte in alle Richtungen über Anbetung predigen. Und ich möchte so einen Fokus setzen. Und ich möchte mit euch über diese Person Johannes reden. Johannes hat mich schon immer total fasziniert. Mein zweiter Vorname ist Johannes. Ja. Und irgendwie konnte ich mich total, auch mit dem Täufer Johannes tatsächlich irgendwie so, das hat mich so bewegt. Ich konnte mich so eins machen mit dem. Der Täufer der Johannes war ja der Rebell, der Starke, der Revolutionär in der Wüste, sich ernährt von Heuschnecken und Honig. Und das war so diese eine Seite des Johannes. Und der andere Johannes war eben dieser Johannes, der in der Brust Jesu lag. Dieser eher weiche Johannes, dieser Liebhaber des Herrn, der Apostel Johannes. Wer war Johannes? Johannes war einer der ersten Jünger tatsächlich. Er war Fischer, also normaler Beruf. Sein Bruder Jakobus und Johannes wurden als einer der ersten berufen. Dann kamen noch Petrus und Andreas dazu. Und Petrus, Jakobus und Johannes war so der Inner Circle der Jüngerschaft. Also wenn Jesus nochmal so eine intime Unterhaltung hatte oder auf dem Berg der Erleuchtung, der Verklärung, die drei waren dabei. Also Johannes war ganz eng am Herzen Jesu und ich möchte euch in zwei Bibelstellen hineinnehmen, die sind so wunderschön, weil sie so das Wesen Johannes zeigen, weil Johannes ist eine Person, ey, lasst uns an ihm orientieren. Das ist richtig gut. Es war eine Person, die diese großen Offenbarungen anvertraut bekommen hat. Und wir gehen hinein in diese Stelle aus Johannes 13, Vers 23 bis 25. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu. Das schreibt Luther, ich weiß nicht, ob es in deiner Übersetzung ist, aber ich mag diese Übersetzung so sehr. Und dann heißt es, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von wem der redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Die Situation ist, Jesus kündigt an, dass es einer unter den Aposteln, unter den Jüngern geben wird, der ihn verrät. Und jetzt war die Situation, oh, wie reagieren wir darauf? Und es ist ganz spannend irgendwie, Petrus, der so ein bisschen so der Wortführer war, aber er fragt Jesus gar nicht direkt, sondern er schickt Johannes vor. Vielleicht wusste er nicht genau, oh, diese Frage, kommt die gut an bei ihm? Kann ich sowas fragen? Wie kommt es bei Jesus jetzt an? Und er schickt Johannes vor, weil er weiß, Johannes, oh, der hat irgendwie so einen Bonus bei Jesus. Der liegt an seiner Brust, der ist ganz nah an ihm dran. Dem wird er schon irgendeine Antwort geben. Und ich finde es so schön, dass Petrus über Johannes geht und er gibt ihm auch eine Antwort. Er sagt, dem, dem ich den Bissen, den ich eingetaucht habe, gebe, der ist's. Aber Johannes schreibt von sich, und das finde ich so schön, du siehst in diesem Evangelium von Johannes immer wieder diese Zeile, es geht um den Jünger, den Jesus lieb hat. Ich finde das so schön. Johannes Identität ist, dass er weiß, er ist geliebt. Das ist so ein wunderbares Grundfundament, auf dem er aufbauen kann, auf dem du aufbauen kannst, wenn du weißt, du bist bedingungslos von Jesus geliebt. Jesus kennt dich, Jesus liebt dich und er betont es auch so richtig, so manchmal, Jesus liebt mich. Es ist wirklich mein Jesus, der mich sieht und mich kennt. Und es gibt eine andere Bibelstelle, die auch mich so richtig fasziniert hat. Es ist diese Stelle unter dem Kreuz. Johannes 19, Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie in sein Haus auf. Also was passiert hier? Jesus hängt am Grab und Jesus sorgt noch dafür, wie es seiner Mutter geht. Jesus bittet Johannes, Johannes war übrigens der einzige Jünger, der unter dem Kreuz war. Alle anderen sind geflohen, kennt die Story mit Petrus und dem Hahn, aber Johannes war der einzige Jünger, der bis zum letzten Atemzug Jesu an seiner Seite war. Er war unter dem Kreuz. Und Jesus sorgt für seine Mutter in dieser Situation. Wem vertraust du deine Eltern an? Wem vertraust du deine Kinder an? Du weißt, du wirst zum Vater gehen, du weißt vielleicht, du gehst woanders hin, aber wem vertraust du deine liebenden Menschen an? Einen Menschen, den du kennst, der dir total vertraut, den du richtig vertrauen kannst. Das war Johannes. Johannes war eine Person, die richtig am Herzen Jesu dran war. Es war ein Herzensbruder. Ich habe so gesagt, Johannes war der engste Vertraute. Johannes war Liebhaber. Johannes war Herzensfreund. Und Johannes war Anbeter. Ich glaube, das ist so eine wunderbare Mischung, wenn du Zugang in die geistliche Welt haben möchtest, wenn du diesen dritten Himmel, dieses Bürgertum, was wir haben im Reich Gottes, das sind die Voraussetzungen dafür, dass du eine heilige, enge Beziehung mit Jesus hast. Und meine Frage heute Morgen, wir haben eine wunderschöne, wunderbare Anbetungszeit gehabt und mein Thema ist genau dieses. Wie sieht deine Anbetung aus? Was macht Anbetung mit dir? Wo stehst du in der Anbetung? Ich liebe total unsere Gemeinde. Wir lieben Lobpreis und Anbetung. Wir lieben diese Zeiten, wo wir vor dem Herrn stehen. Aber wie geht's dir am Montag? Wie geht's dir am Mittwoch, am Donnerstag? Es ist so leicht, hier mit dieser wunderbaren Band einzustimmen in die Anbetung. Weißt du, in meinem Leben war es so, ich habe Lobpreis total geliebt. Lobpreis war mein Zugang. Fetzige Musik, ich konnte mich ausdrücken. Aber Anbetung hat mich immer herausgefordert. Anbetung hat für mich so richtig, oh, das war für mich so anstrengend. Die Leute gesehen haben, wenn sie angefangen haben, sich hinzuknien und ihre Arme. Es hat mich so, nee, ich wollte mich bewegen, ich wollte Lobpreisen. Und ich habe Anbetung für mich gar nicht so richtig gecatcht, bis ich dann mehr und mehr über die Jahre gemerkt habe, es geht echt einfach um eine Liebesbeziehung. Es geht einfach in der Anbetung darum, Jesus zu lieben. Und wenn du es, wenn du über Jahre schon mit dem Herrn unterwegs bist und manchmal sich was eingeschlichen hat, Anbetung, es ist irgendwas, vielleicht Traditionelles, Konservatives, was auch immer. Bei mir sind manchmal dann so Bilder, du musst so und so dich so verhalten. Aber es hat mir so geholfen, Anbetung runterzubrechen, zu wissen, Anbetung heißt, ihn einfach lieben. Ihn einfach lieben. Einfach mit ihm Zeit verbringen. Und dann hatte ich eine Zeit, hatte Burnout, ich habe an anderen Stellen nochmal davon erzählt, wo ich gar nicht mehr Lobpreis am Instrument machen konnte oder gemacht habe. Und dann stand ich da ohne Instrument und wusste gar nicht, wie man jetzt irgendwie anbetet. Und es war richtig gut für mich, weil manchmal kommt so die Ausrede, wenn ich auch mit Leuten rede, naja, ihr Musiker, ihr betet ja an. Ihr seid ja die, die da irgendwie den Zugang haben. Und ich, für mich war es total gut zu merken, nee, ich brauche gar keine Musik. Anbetung hat im Kern gar nichts mit Musik zu tun. Im Wort steht gar nichts davon, wenn du anbetest, dass du irgendein Instrument spielst. Sind wir so gewohnt, unseren Breitengraden. Für mich war es richtig gut, zu lernen, den Herrn ohne Musik anzubeten. Ich habe mir dann einzelne Bibelverse genommen und wirklich so diese Charaktereigenschaften Gottes. Du bist mein guter Hirte. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist mein Friedefürst. Du bist meine größte Liebe. Und dann bin ich in diese Worte hineingegangen und habe ihn angebetet. Gar nicht viel mit Worten. Einfach in dieser Schlichtheit. Und es hat so gut getan, diesen Zugang zu bekommen, diese Einfachheit, diese Anbetungs-, diese Zeit von Anbetung vor ihm zu stehen. Und mir geht es heutzutage ganz oft so, wenn ich auf Spotify dann meine Musik anmachen möchte, weißt du siehst es ja dann so, du hast dann so Rockmusik, Popmusik, Schlager, Jazz und so weiter und irgendwann kommt dann Worship. Und dann knirscht es richtig in meinem Herzen, wenn ich merke, nein, das ist ja nicht irgendeine Musikrichtung. Klar, es ist jetzt irgendwie ein Genre, was dir bei Spotify angeboten wird, aber er ist so viel mehr. Es ist eben nicht einfach nur eine Musikrichtung. Es ist ein Dienst am Herrn. Es ist allein für ihn. Es ist nicht eine Berieselung. Und das ist, glaube ich, auch echt die Gefahr für uns heute. Egal, ob du jung, ob du alt bist. Du kannst Worship so als dich berieseln lassen mit Worship. Ey, du kannst deine Setlist anmachen und dann läuft halt Worship. Aber Worship war nie im Kern eine Berieselung für dich. Es ging immer um ihn. Die erste Nennung im Wort Gottes, wo es um Anbetung geht, ist tatsächlich Opfern. Wo Isaak und Abraham und Isaak gehen und das heißt, sie gingen anbeten. Es ging um Opfer. Anbetung ist im Kern Jesus lieben, ihm nachfolgen, sein Vertrauter sein. Und ich spüre manchmal, er lasst uns diesen Wert von Anbetung wieder neu zurückholen. Amen. Lasst uns diesen Wert von Intimität, von Ausgesondertheit mit ihm wieder zurück und da, wo an Stellen so verloren gegangen ist oder so beliebig geworden ist. Wo stehst du in der Anbetung? Ich liebe es, wenn wir mit herrlichem Lobpreis einsteigen. Vielleicht können wir mal diese Folie zeigen. Lobpreise, bis der Geist der Anbetung kommt. Das ist für mich immer wieder eine richtig coole Orientierung. Lobpreise, bis der Geist der Anbetung kommt. Manchmal sind wir so drauf, dass wir gar nicht in dieser Intimität, in dieser Tiefe einstimmen können. Sondern manchmal brauchen wir genau das, dass wir ihn feiern. Mein Bild ist immer wieder dieser Einzug Jesu in Jerusalem. Ich liebe dieses Bild und ich nehme euch da gleich mit rein. Jesus zieht ein. Das ist diese Palmsonntagsprozession. Er zieht ein auf diesem kleinen Esel. Und weißt du, wir als Gemeinde stimmen mit ein. Wir feuern ihn an. Wir jubeln ihm zu, was du an Großen getan hast. Und das ist super einfach. Das können alle. Wir können alle ihm zujubeln. Wir können alle ihn feiern. Aber dann kommt der Moment, wo Jesus auf dich zuhält. Dann kommt der Moment, wo dieser Jesus vom Esel absteigt und zu dir geht und in deine Augen schaut. Und er steht vor dir. Wow, und jetzt steht der König der Herrlichkeit vor dir. Und auf einmal brauchst du gar nicht mehr viele Worte. Auf einmal weißt du, dass er der König ist. Du schaust ihm in seine Augen. Du kniest nie, du kannst gar nicht anders. Das ist Anbetung. Es betrifft dich. Spür dir den Unterschied. Lobpreis ist wunderbar. Lobpreis bringt die Salbung zur Anbetung. Lobpreis bringt den Sieg. Aber Lobpreis ist, was alle zusammen gemeinsam tun. Aber Anbetung betrifft dich. Du wirst zum Anbeter. Auf einmal wirst du der, der vor Jesus steht und es macht was mit dir. Am Anfang dachte ich, wow, das drückt ja richtig meine Beziehung zu ihm aus. Ja, genau das ist es. Anbetung zeigt im Kern deine Beziehung zum Herrn. Weißt du, wenn du eine intime Begegnung, eine intime Beziehung zum Herrn hast, wird es deine Anbetung betreffen. Es wird deine Anbetung so lebendig machen, so leidenschaftlich, vielleicht auch unangepasst. Oh, ich liebe das, wenn David vor der Bundeslade tanzt. Der ist total verliebt in seinen Herrn und ist ihm total egal, was die anderen denken. Er ist vollkommen fokussiert auf seinen König. Und ich glaube, das ist ein richtiger Schlüssel für uns. David tanzt vor der Bundeslade und die Herrlichkeit Gottes zieht hinter ihm her. Was für ein Bild in Chronik 6. Was für ein Bild. David tanzt, völlig verrückt für seinen König. Manche stimmen ein, andere wie seine Ehefrau denken, ey, ist der völlig woanders. Sie sind sogar beschämt, wenn sie ihn sehen. Jesus liebt dieses Unkonventionelle. Manchmal wissen wir gar nicht, was Jesus anzieht. Manchmal wissen wir gar nicht, welche Haltung, welche Gewohnheit Gott anzieht. Manchmal beurteilen wir Leute, vielleicht siehst du einen, der irgendwie mit komischen Bewegungen tanzt. Aber wenn es den Herrn anzieht, ist es wunderbar. Wenn es seine Ausdrucksform ist, die den Herrn anzieht, hey, es ist wunderbar. Und ich möchte dich so richtig ermutigen, Anbetung ist für ihn. Du wirst zum Anbeter. Du stehst vor ihm und drück dich so aus, wie du es auf dem Herzen trägst. Es ist so entscheidend, dass wir diese authentische Haltung einnehmen in der Anbetung. Wir preisen, bis der Geist der Anbetung kommt. Dann beten wir an, bis die Herrlichkeit kommt und dann stehen wir in der Herrlichkeit. Es klingt so einfach und tatsächlich ist es auch so einfach. Im Reich Gottes ist gar nichts kompliziert. Wirklich. Wirklich. Das, was der Feind uns einreden möchte, oh, es ist kompliziert, du musst das und das. Ey, das ist, weil er dich von Anbetung abhalten möchte. Der Feind will dich von Anbetung abhalten. Da möchte ich kurz was zu sagen. Der Feind weiß, wie herrlich Anbetung ist. Es gibt diese Bibelstelle, wo Jesus versucht wird und der Feind steht vor Jesus und sagt, ich gebe dir all die Völker, all die Reiche, wenn du niederkniest und mich anbetest. Weißt du, der Feind, Satan, war mal der Erzengel Luzifer und viele gehen davon aus, dass er Lobpreisleiter im Himmel war. Was er begehrt hat, ist die Anbetung. Was er begehrt hat, ist, dass Menschen ihn anbeten. Das ist sein Herz. Das heißt, wunder dich nicht, wenn du dich in der Woche aufmachst, als Anbeter vor ihm zu stehen und es angefochten ist. Ey, es gibt einen, der dich richtig davon abhalten möchte. Der Feind begehrt die Anbetung. Die Frage des Universums ist, wer bekommt die Anbetung? Du wirst zum Anbeter. Du betest ihn an. Und Jesus sehnt sich nach denen, die Liebhaber sind. Das ist nichts Kompliziertes. Jesus sehnt sich nach denen, die einfach in dieser intimen Beziehung mit ihm sind. Und ich hatte so eine Vorbereitung, dieses Bild vom dritten Himmel, das ich mir vorgestellt habe. Jesus liebt es, uns zu sich nach Hause einzuladen. Weißt du, der dritte Himmel ist der Ort, wo er regiert. Wir sprechen ganz oft vom Königreich der Himmel, ganz oft von dem Ort Paradies, Herrschaft. Aber ganz schlicht und einfach ist es der Ort, wo Jesus zu Hause ist. Und wenn er dich kennt, wenn er dich liebt, wenn du ihm wertvoll bist, Das ist nicht eine Sache, die im Vorübergehen ist. Man am Sonntag, ich sneak mal rein und dann wieder raus. Das macht er nicht an der Türschwelle. Aber Menschen, die ihn kennen, die ihn lieben, den er vertrauen kann, der an seinen Wohnraum, du lädst nicht irgendeinen an, aber Jesus liebt es, uns sein Zuhause zu zeigen. Der Ort, wo er regiert, da, wo er Herrschaft hat. Und ich möchte euch in ein, zwei Begegnungen, Begebenheiten mit hineinnehmen, die ich hatte. Und die haben mich an Stellen geprägt. Das eine war, und das war nichts Kompliziertes, es war ein Nachmittag, das ist schon ein paar Jahre her. Und irgendwie hatte ich einfach den Wunsch, oh Jesus, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Kennt ihr diesen Moment, wo ihr einfach Langeweile habt? Ey, Langeweile ist gut. Ich sage meinen Kindern manchmal, ey, Langeweile ist nichts Schlimmes. Und wir sind so darauf trainiert, oh, wir müssen unser Handy oder so nehmen oder was auch immer, du kennst es. Es ist ein Kampf um unsere Zwischenzeiten, wirklich. Es ist ein Kampf, wie verbringst du deinen Alltag in diesen Zwischenzeiten, wo gerade nichts los ist. Das ist der größte Kampf, empfinde ich. Wenn du morgens mit dem Herrn aufstehst, du suchst ihn, du hast wunderbare Zeit und dann kommt der Alltag, dann kommen die ersten Herausforderungen und dann sneepen die Nachrichten so auf deinem Handy auf und die Nachrichten, und es zieht nicht ganz schnell raus. Und es ist so entscheidend, wie verbringst du deine Zwischenzeiten? Und mir hilft es ganz oft, wenn ich dann Bibelvers im Kopf habe, wenn ich darüber meditiere, mir hilft es ganz oft, wenn ich einfach so ein Lobpreislied habe, was nachklingt und da drin bleibe, weil ich weiß, Jesus liebt Qualitätszeit. Kennt ihr die fünf Sprachen der Liebe? Ich mag das total. Also Lob und Anerkennung und Zweisamkeit und Hilfsbereitschaft. Und ich weiß, mein Jesus liebt die Liebe, die Liebessprache von Zweisamkeit. Das ist so bei dieser Sprache der Liebe. Du bist den ganzen Tag mit deinem Partner zusammen, aber irgendwie doch nicht. Ja, du kannst irgendwie shoppen gehen oder das oder das. Du bist zusammen, aber irgendwie bist du doch nicht zusammen. Und dann kommt der Moment am Abend, wo auch immer, Candlelight-Dinner, du sitzt zusammen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und dann schaust du ihr in die Augen. Und jetzt merkst du, okay, jetzt hast du den Moment. Jetzt hat sie dich. Jetzt schaue ich Marisa in die Augen. Manchmal müssen wir uns ein bisschen freischwimmen noch mit den Sachen, was uns betrifft, mit Kindern, Orga und so weiter. Aber irgendwann kommt der Moment, okay, jetzt haben wir uns. Jetzt sehe ich dich, jetzt kenne ich dein Herz, jetzt weiß ich, was dich bewegt. Ich glaube, Jesus liebt die Sprache der Zweisamkeit. Und Jesus liebt es, wenn er mit uns diese Qualitätszeit hat. Wenn er uns sein Herz zeigen kann. Und ich nehme euch in eine Story mit hinein, wo Jesus mir einfach sein Herz gezeigt hat. Das war, wie gesagt, ich war in so einer Situation, wo ich einfach, Jesus, ich möchte mit dir abhängen. Keine Ahnung. Und dann hatte ich diese Vision, ich flog über ein Meer und es war wie eine, nicht nur offene, sondern geschlossene Vision, es war vor meinen inneren Augen. Und ich bin übers Meer wie geflogen. Im geistlichen Raum gibt es übrigens keine Limits, ja? Also wenn du diese Dinge im geistlichen Raum erlebst, merkst du, es ist so unendlich unbegrenzt. Und ich bin an dieser Jesus-Statue angekommen und ich wusste, okay, es ist irgendwie Rio de Janeiro, ich war noch nie in Rio de Janeiro, aber der Herr hat mich in Rio de Janeiro mitgenommen und ich bin durch diese Straßen geflogen und es war ein tristes, also es war eine ganz bedrückende Atmosphäre. Jesus hat mich mit hineingenommen, die Situation, und ich habe so eine Puppe am Straßenrand gesehen, aber es war kein Kind in der Nähe. Es war eine traurige Atmosphäre und ich habe den Herrn gefragt, was mache ich hier? Und er hat mir gesagt, komm, lass uns zusammen über diese Stadt ins Gebet gehen. Ich habe richtig gesehen, wie Jesus auf den Knien als unser Hohepriester, als unser Rechtsanwalt einfach über diese Stadt weint und Dinge ausgebetet. Ich habe einfach mitgemacht. Ich habe über den Bürgermeister Dinge ausgebetet. Ich habe einfach das mitgemacht, was er mich hat zeigen lassen. Stunden später saß ich im Auto und ich habe gehört, es gab ein Attentat in Rio de Janeiro, wo 12 Kinder getötet wurden. Und es hat mein Herz berührt. Erstens, weil ich wusste, ich rede es mir nicht ein. Ich bilde mir die Sache nicht ein. Weißt du, wenn es dir manchmal so geht, du machst deine Augen zu und vielleicht auch da ganz praktisch. Es gibt ein wunderbares Buch von Gary Oates, Herr, öffne du mir die Augen. Da beschreibt er das so wunderbar. Manchmal denkst du, was erzählen die denn da vorne, wenn die den Thron sehen und so weiter. du siehst in deiner Vorstellungskraft. Ja, das ist genau das Gleiche, wenn du von gestern den Film dir durchguckst. Es gibt die gleiche Vorstellungskraft. Da machst du diesen God-Channel an, diesen Kanal, wo Gott dir Dinge zeigt. Es ist genau der gleiche Kanal. Gott arbeitet mit dem, was er in uns hineingelegt hat. Du kannst dich mit dem Film vom Vortag beschäftigen, mit deinen Sorgen, Ängsten, die du vor der letzten Woche hattest. Aber es ist genau die gleiche Projektionsfläche, wo der Geist Gottes anfängt, diesen Gotteskanal, diesen God-Channel anzumachen und mit dir Dinge bewegt. Und du denkst, wow, das fühlt sich alles so weird an, so seltsam, aber so gut, wenn wir merken, es ist so real. Diese Welt, diese geistliche Welt ist so viel realer als diese Welt. Diese Welt wird zergehen. Himmel und Erde wird vergehen, aber diese geistliche Welt umschließt alles. Lasst uns mehr an diesen Orten sein. Nicht abgegrenzt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Aber du wirst so einen Unterschied machen. Es gibt so viele Leute, die an diesen Orten waren, ob in einer offenen Vision, ob versetzt. Es berührt mich jedes Mal. Und sie sind immer verändert auf die Erde zurückgekommen. Sie waren immer komplett verändert. Es gibt eine Person, Andrew Womack, der erzählt es noch heute. Der ist Mitte 70, Ende 70. Er war 3 Monate nur in der Liebe Gottes. Es hat ihn so verändert, sein ganzes Leben. Er schreibt Bücher über Bücher. Und er erinnert sich immer noch an diese Zeit. Er sehnt sich immer noch nach dieser Zeit. Irgendwann hörte sie auf. Irgendwann war er aus dieser Liebe raus. Aber er hat einen Vorgeschmack auf den Himmel. Er hat einen Vorgeschmack auf diese geistliche Welt. Wir werden nicht unverändert sein, wenn wir aus diesen Zeiten rauskommen. Eine andere Situation, die ist gar nicht so lange her. Jesus hat mich einfach mitgenommen in seine Stadt und an diesen Ratstisch. Und du dachtest, wow, dieser Ratstisch ist wirklich lang, also kilometerlang. Und das Faszinierende war, im Himmel gibt es keine Limits. Es ist wirklich, es war wie ich war an der Brust Jesu. Ich war ganz nah an ihm und er hat mich in Geheimnisse des Himmels eingeweiht. Wow, es ist ein Gott im Himmel, steht in Daniel, der Geheimnisse offenbart. Lasst uns danach streben. Lasst uns wirklich im Gebet einfach diese Sehnsucht ausdrücken. Es ist so ein Unterschied, wenn wir an diese Orte gehen. Das ist unser Himmelsrecht. Es ist unser Recht, dass wir an diese Orte gehen, dass wir ihn mehr kennenlernen. Und es berührt mich so sehr, Johannes, diese Person, die ganz nah an der Brust Jesu dran war, dem vertraut er die Offenbarung an. Eine Person, manchmal denken wir, du musst so und so und so qualifiziert sein, was muss ich machen? Aber eine Person, die einfach Fischer war, die sich berufen hat lassen, die gesagt hat, ich folge dir und ich liebe dich, ich weiß, ich bin geliebt, die wird zu der Person, die sagt, wie die Endzeit aussehen wird, die beschreibt, die Einblicke hat in diese Endzeit-Story, von der wir heute leben. Wir können das nachlesen und das ist so beeindruckend. Und ich möchte euch einfach wirklich dafür Geschmack machen. Es gibt so viel zur Anbetung zu sagen. Wirklich so viel. Vielleicht da nochmal die herzliche Einladung. Wir werden ab Oktober unsere Anbetungsschule neu haben. 9 Monate. Einfach genau in diese Themen reingehen. Lobpreis, Anbetung. Jonas, den ihr erlebt habt, wird voll mit reingehen. Lobpreis, Anbetung, Herrlichkeit. Das sind die Themen. Weißt du, es geht nicht im Vorübergehen. Das geht nicht im wow, ich sneak mal rein und dann wieder raus. Gott traut, Jesus traut uns die Sachen zu, wo er Männer und Frauen gefunden hat, die er Dinge anvertrauen kann. Lasst uns Männer und Frauen sein, die er Dinge anvertrauen kann, mit denen er wuchern kann, wo er weiß, mein Kind kennt mich. Mein Kind kennt mich. Ich traue diesem Kind meine Geheimnisse an. Ich nehme ihn mit, ich nehme sie mit. Und zeig ihm mein Zuhause. Ich weihe sie ein in die Geheimnisse des Himmels. Mir geht es so an diesen Orten, wenn du denn da bist, es sind so krasse Orte des Glaubens. Und es fällt mir super schwer, eine Woche später immer noch daran festzuhalten. Du bist mittendrin, es ist alles, es ist unendlich. Letztens war ich im Thronsaal und ich habe gespürt, es ist alles normal. Es ist also auch finanziell egal, alles ist da. Und dann musst du ja wieder raus. Und dann stehst du am nächsten Tag und habe ich das wirklich erlebt? War das wirklich so? Und lass uns so sehr darin ermutigen, es ist so real. Diese Welt ist so real. Und wir dürfen die Dinge festhalten, wir dürfen uns darauf stellen und mehr darin leben. So als letzte Minuten einfach so ein paar praktische Sachen. Wir sprechen ganz oft davon, dass wir einen Lebensstil der Anbetung leben. Und es soll nichts Theoretisches sein. Also für mich ist manchmal so Anbetung, du kannst dann ganz viel auch dozieren darüber und es wirkt manchmal so theoretisch. Aber weißt im Kern, wenn du mitnimmst, heute, Anbetung ist ihn lieben. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Es ist einfach Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Dann hast du den Kern mitgenommen. Liebe unseren Gott von ganzem Herzen. Und aber es gibt so paar Hilfestellungen einfach. Mir hat es total geholfen zu wissen, dass ich Gott auch ohne Musik anbeten kann. Ich möchte es wirklich dir zusprechen, wenn du manchmal so, oh, das ist was für Musiker, das ist was für Leute, die schön singen. Ich will wirklich sagen, du brauchst keine Musik für die Anbetung. Trainier das in deinem stillen Kämmerlein. Fang an, das Wort dir zu nehmen, in einfachen, schlichten Worten. Fang an, ihn anzuschauen. Nutz das wirklich. Ich mag diese Stelle bei Daniel, heißt es, dass er, Daniel 6, Vers 11, er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Oh, ich mag das so richtig, wenn du bei Leuten siehst, die haben eine Struktur im Leben. Ich glaube, Dani war einer, der nicht unbusy war. Also der hatte so seine Sachen als königlicher Hochberater. Aber er hat eine Struktur in seinem Leben gebaut, die tragfest war. Und mir geht es manchmal so, ich habe dann meine Zeit morgens am Herrn, aber mittags merke ich, oh, ich bin schon fast schon wieder ausgebrannt im Sinne von, oh, ich brauche schon wieder mehr vom Herrn. Und dann versuche ich, ob das lang ist oder kurz, einfach Zeit mit dem Herrn zu verbringen und eine Struktur aufzubauen. Ich möchte auch diese dreimal am Tag den Herrn suchen. Also ich will das wirklich. Und vielleicht nimmst du dir das vor für dieses Jahr. Vielleicht probierst du das aus. Du findest deinen Weg, aber suche eine Struktur. Ein Lebensstil der Anbetung ist wirklich in dieser, Jesus, ich weiß, dass deine Liebessprache Zweisamkeit ist. Und ich möchte in dieser Zweisamkeit mit dir bleiben. Ich möchte da nicht rausfliegen. Ich möchte einfach die ganze Zeit mit dir verbunden sein. Ob das ein Wort ist, in dem du bleibst, ob das ein Lied ist, was immer wieder in dir nachklingt. Und du wirst merken, manchmal wachst du morgens auf mit einem Lobpreislied. Das hast du dir gar nicht vorgenommen. Aber das klingt so nach. Wirklich, es ist so. Es gibt einen Punkt, wo du merkst, diese Lieder klingen in dir nach. Manchmal ist es so, Herr, ist es ein Wunschlied jetzt von dir? Ich mache dann so eine Hitparade mit dem Herrn und dann holt er wirklich manche ganz alte Songs raus, wirklich, die mir nicht mehr im Sinn waren und dann spiele ich sie ihm. Und dann klingt es, ich will den Herrn loben alle Zeit, Gitterleuchtner, 1980, wunderbar. Und er wünscht sich gerade dieses Lied. Er macht eine himmlische Hitparade mit deinem König. Wirklich, frag ihn, was wünschst du dir von mir? Was sind die Lieder, was sind die Bibelverse, die du gerade zu mir sprechen möchtest? Ich glaube, dass Anbetung ist der größte Schlüssel, dass wir verändert werden. Anbetung ist der größte Schlüssel und intensivste Schlüssel, dass unser Charakter verändert wird. Ich habe so oft dieses, das haben wir es gehört, die Ernte ist reif, aber was machst du damit, wenn du keine Liebe hast? Was machst du, wenn dich gar nicht rauszieht? Was machst du? Dann weißt du, die Ernte ist reif. Ey, es ist viel zu tun. Aber eine Sache habe ich so mitgenommen in einem Buch von der wunderbaren Schwester Marion Warrington. Erst kommt die Begegnung Gottes in der Anbetung und dann kommt der Dienst. Es ist so eine wunderbare Reihenfolge, wenn du das in dein Leben installiert hast. Erst kommt die Begegnung Gottes in der Anbetung. Weißt du, die Not der Welt ist riesengroß, das Erntefeld ist richtig reif. Aber was habe ich zu geben, wenn ich ihn nicht kenne? Was habe ich zu geben, wenn mein Herz nicht voller Liebe ist? Diese Liebe kommt, wenn ich ihn anschaue. 2. Korinther 3, Vers 16, wir werden verwandelt in das, was wir anschauen. Das ist das Prinzip. Wir schauen ihn an, wir lieben ihn. Wir lieben ihn, wir schauen auf ihn. Du kannst nicht 30, 40, 50, 60 Mal singen, du bist mein Friedefürst, sodass nicht selber dein Herz voller Friede wird. Der Schlüssel ist, dass wir beständig in dieser Anbetung bleiben, in dieser Haltung vor ihm. Wir gießen uns aus und du wirst verändert. Ey, wenn du spürst, dass immer noch Zorn, immer noch Bitterkeit, dann schau auf ihn, der die vollkommene Liebe ist. In meinem Leben merke ich, es wird ein Durchbruch in diesem Jahr und ich bekenne es euch, was Furcht angeht. so manche Sachen mit Bluthochdruck. Und ich spüre, ich spreche das aus. Herr, dieses Ding ist durch. Es muss verschwinden. Furcht und Angst ist nicht in der Liebe. Jesus hat es für uns getragen. Die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe und wir müssen nicht mehr uns fürchten vor Strafe. Amen. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Das heißt, wenn du spürst, dass immer noch Angst, immer noch Menschenfurcht, dann schau die vollkommene Liebe an. Ey, du wirst am schnellsten verändert, wenn du ihn anbetest. Beständig. Nimm dir das vor für dieses Jahr. Schau, wie deine Struktur aussehen kann. Ein Lebensstil der Anbetung. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Ein Lebensstil der Anbetung zu führen. Und mich berührt wirklich, weil das Thema so groß ist, so viel dazu zu sagen ist, möchte ich es wirklich darauf fokussieren. Jesus sucht nach Vertrauten. Johannes war eine Person, die vertraut war mit ihm. Jesus sucht nach Männern und Frauen, die ihm ganz vertrauen, die ihm lieben, die an seiner Brust hängen, die auch wie Johannes, er war der einzige der Jünger, der am Kreuz war, die wirklich auch eine Wegstrecke mit ihm gehen. In dieser Begegnung, wo ich in Rio de Janeiro war, ging es mir so, was für ein Vorrecht, wenn du mit Jesus auf den Knien bist und über eine Stadt Dinge aussprichst. Und ich möchte es euch nochmal zusagen, das heißt in Petrus, wir sind das auserwählte Geschlecht. Amen. Wir sind die königliche Priesterschaft. Wir sind das Volk seines Eigentums, das heilige Volk. Ich glaube, es ist so eine richtige Betonung, die ich zum Schluss setzen möchte. Er hat ein Recht darauf, dass er eine königliche Priesterschaft vorfindet. Er hat ein Recht darauf, dass er ein heiliges Volk hat, dem er Dinge offenbaren kann, dem er Dinge anvertrauen kann. Ich spüre das so richtig, diese Heiligkeit in dem. Ich war jetzt 3 Tage im Gebetshaus Augsburg und ich liebe diese Orte, wenn du merkst, es geht alles um Jesus. All diese bedächtige sie haben so einen kleinen Raum, das ist das, ich weiß gar nicht, Podium, wie der Raum heißt. Das ist ein schwarzer Raum und in der Mitte brennt Weihrauch. Ist ja katholisch auch, aber es berührt mich so sehr, weil das ist so eine heilige Atmosphäre. Ja, weißt du, wenn wir hier sonntags zusammenkommen, stehen wir auf heiligem Boden. Es geht nicht um das Gebäude, aber es geht darum, dass wir wissen, wir sind ein heiliges Volk. Es macht was mit unserem Anbetung. Es macht was mit uns, wenn wir das nicht so, wenn es nicht lax ist, wenn es nicht so egal ist, sondern wir stehen vor ihm, von einem heiligen Gott und wir sondern uns aus für ihn. Wir sind ausgesondert für ihn als heilige Priesterschaft, als königliche Priesterschaft. Und dann nimmt er uns mit an sein Herz. Dann offenbart er uns sein Willen, sein Herz. Dann offenbart er uns das, was in seinem Herzen ist. Ey, und es ist so befriedigend, so wunderschön, wenn dir Jesus sein Herz zeigt. Wenn er dich mit hineinnimmt. Das ist was Priesterliches. Er ist der Hohepriester, aber es ist was Priesterliches. Wir sind seine königliche Priesterschaft. Und ich weiß, ich war nicht der Einzige. Es ist nie so, dass du der Einzige bist. Jesus orchestriert es, egal welche Ereignisse auch in der Weltgeschichte. Du hast es so oft an Stellen gehört, der Mauerfall. Du hast von vielen, vielen Menschen gehört, die einfach priesterlich vor ihm standen und sie waren einfach in ihrer Beziehung mit dem Herrn. Sie haben ihn angebetet und Jesus hat gesagt, komm, lasst uns gemeinsam für Berlin auf die Knie gehen. Es ist nichts Schweres. Und es hat er vielen, vielen, vielen Menschen anvertraut und es hat Dinge gebrochen. Ihn zu suchen, priesterlich vor ihm zu stehen, ist nichts Kompliziertes. Lass du das nicht einreden. Es ist was Leichtes. Es ist was Wunderschönes. Und wir herrschen mit ihm als seine königliche Priesterschaft. Anbetung ist ein Ort von Herrschaft, aber von so einer Intimität. Und wenn du spürst, da ist noch in der Anbetung ein Bereich, da möchte ich noch durchbrechen, da möchte ich dir jetzt die Zeit geben. Wir werden jetzt einfach so die nächsten Minuten uns Zeit nehmen, wo wir einfach vor dem Herrn stehen. Und eins, was ich so gespürt habe, ist, du kannst eine Sehnsucht, eine Leidenschaft von Anbetung nicht mit Impartation, nicht mit Handauflegung empfangen. Du kannst es nicht. Ich wünschte das. Oh, ich würde mir so gerne Impartation von Ruth Heflin, die das geschrieben hat, oder von anderen abholen, aber du kannst es nicht. Es ist dein Leben. Aber du kannst jetzt nach vorne kommen, wenn du möchtest. Und du kannst ganz persönlich dich zum Anbeter machen. Du kannst ganz persönlich dich ausgießen und sagen, Herr, ich möchte mehr mehr Einblick. Ich möchte an dein Herz ran. Ich möchte ein Leben, was so relevant ist vor dir. Was so relevant ist vor dir. Ihr könnt gerne schon einsteigen. Und das ist nichts Kompliziertes. Es ist einfach Liebe. Lass uns ihn einfach lieben. Es geht ihm einfach um Liebe. Boah, weg mit jeder Religiosität, weg mit jedem komischen Verständnis. Jesus, geht es einfach um Liebe. Liebt mich, lernt mich kennen.